Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
So, jetzt haben wir die unterbrochen. Wo waren wir? Shaming und so weiter. Ja, genau.
Ja, alles gut. Anhängen.
Du hast ja jetzt gesprochen über die, jetzt habe ich den Namen verlegt, diese Lösung da, also diese Schulung, Awareness, oder? Passt so?
Awareness Plus.
Genau, Awareness Plus, sowas. Die ja, finde ich, eine gute Ergänzung ist, wenn man dann schon das Bewusstsein mal geschaffen hat, die Leute danach zu trainieren. Und das ohne dass man jedes Monat eine riesen Live-Schulung einberufen muss. Das ist, finde ich, ein sehr guter Ansatz, ja.
Genau. Einerseits ist das, also der Hauptteil dieses Produktes ist das Phishing. Ein zweiter, dazu gibt es natürlich auch Statistiken. Man kann dann ganz gut sehen, wie gut die Bildung dazu funktioniert und ob die Rate dann entsprechend im Unternehmen die Klickrate heruntergeht. Ein zweiter Teil ist E-Learning, also im Grunde auch Webinar bloß in Häppchen unterteilt, sodass man das gut in Arbeit einbauen kann, in den üblichen Arbeitsrhythmus mit einer Gamification und ja, auch einer auswertbaren Statistik dahinter, die man dann an dieser Stelle personenscharf tracken kann, um zu sehen, wer wie viel Schulung gemacht hat. Muss man natürlich vorher alles mit sämtlichen Anwendern absprechen, sodass alle darüber informiert sind. Bei dem Phishing-Teil gibt es kein personenscharfes Tracking. Das ist verboten, das wäre auch ethisch problematisch. Da wird jeder informiert, der die Informationen braucht, und es wird lediglich eine Statistik darüber geführt, wie viele Menschen auf den Link geklickt haben. Genau, und bei dem E-Learning gibt es zum Beispiel Informationen dazu, wie ein Passwort aussehen soll und dass es Sinn macht, einen Passwortmanager zu verwenden, denn man sollte für jeden Dienst ein unterschiedliches, komplexes Passwort einsetzen und man kann sich nur endlich viele Passwörter merken.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich bin ja wieder bei unserer Informationssicherheitsschulung. Also wenn die Stimmung gerade, wenn die Leute müde sind und ich möchte wieder aufwecken, nachher ziehe ich das Thema vor. Spätestens dann kommt die Emotion auf. Was? Komplexe Passwörter? Was? Für jeden Zugang ein eigenes? Wir sollten das gehen und das aufschreiben. Da geht's rund. Und Passwortmanager ist eigentlich ist ein sicherer Passwortmanager, muss man dazu sagen. Gibt ja allerhand sonderbare Dinge auch. Ist da sicher der beste Weg, das in den Griff zu bekommen.
Ja.
Ja, das wäre wirklich ein leidenschaftliches Thema, sowas, ja.
KeePass ist da, wäre da jetzt aus der Hüfte heraus meine Empfehlung. Da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und es ist möglich, den dann auch auf allen Betriebssystemen einzusetzen. Da muss man natürlich gucken, dass man die entsprechende Datei mit den Schlüsseln irgendwo online liegen hat. Die ist ja entsprechend verschlüsselt, sodass da kein anderer was mit anfangen kann, auch kein Cloud-Anbieter. Und somit kann man dann seine Passwörter nicht nur auf dem einen, sondern auf allen Geräten benutzen, denn nur so macht das Ganze Sinn. Wenn man drei Geräte hat und den Passwortmanager nur auf einem, muss man die Passwörter trotzdem noch auf den anderen beiden eingeben, das funktioniert nicht.
Ja. KeePass wird ja vom BSI unterstützt, ist für Privatnutzung vor allem wunderbar. Wir überarbeiten gerade unsere eigene InCloud-Passwort-Manager-Lösung, die, wie der Name schon sagt, Cloud-basiert ist, aber halt in unserer InCloud, sondern nicht irgendwie in einer riesengroßen globalen. Weil jetzt rein strategisch ist es ja so eine Sache, wenn man einen großen Anbieter nutzt. Wenn ich so Angreifer bin, also wenn man das, versetzen wir uns mal in die Rolle des Bösen und ich will ganz viele Schlüssel haben, wo geht er hin? Zum Schlüsseltresor. Und so ein Schlüsseltresor ist halt eben ein sehr großer oder halt die großen Anbieter von solchen Passwortmanagern. Das war jetzt erst einmal, dass die kompromittiert wurden und dann entsprechende Hashwerte entwendet worden sind. Also das ist auch immer so eine Überlegung, die finde ich Sinn macht zu überlegen, wenn ich Sicherheit denke, ist es sinnvoll, zu einem Anbieter zu gehen, den die meisten haben. Weil als Angreifer habe ich dann natürlich den größten Hebel, wenn es mir gelingt, den zu überlisten oder dort einzudringen. Ja, ihr seid ein deutscher Anbieter. Unsere Kunden kennen das schon. Also wir verfolgen ja die Strategie, dass man nach Möglichkeit europäische Anbieter in unser Portfolio aufnehmen, dass wir die ja verwenden. Einfach auch unabhängiger Sinn von irgendwelchen geopolitischen Entwicklungen, die man, wie wir sehen, ja sehr rasch sich umschlagen können. Weil man sich manche Dinge nicht vorstellen kann, man sieht, das ist sehr, sehr wohl möglich. Und deswegen macht es doch Sinn, europäische Anbieter dort zu bevorzugen. Und in der IT ist das ja gar nicht so trivial, gell? Irgendwo sind wir dann doch immer wieder mal in Übersee oder in Asien zu Hause. Aber mit euch haben wir einen schönen Partner gefunden. Ja, was treibt euch denn so aktuell um? Was dürft ihr denn da erwarten in der nächsten Zeit? Wo habt ihr denn euer Hauptaugenmerk drauf?
Also die globale Verwaltung von Firewalls ist im Moment unser Hauptaugenmerk, die Unified Security Konsole und die entsprechende Entwicklung dieser. Das ist im Moment und da liegt im Moment unser Fokus.
Gerade jetzt als Übersetzung, da geht es darum, dass man Firewalls, die an verschiedenen Standorten sind, auch zentral verwalten kann, ohne dass man sich zu jedem Standort verbindet. Was natürlich ein Riesenthema ist, weil wenn es sehr komplex ist, diese Systeme, die Sicherheitssysteme zu verwalten, dann wird es halt auch seltener gemacht. Was natürlich dann sehr kontraproduktiv ist. Nicht? Also ja, es gibt ja schon diese Konsole, die wird verbessert.
Genau, in der ersten Version liegt das Ganze schon vor. Da geht das geht jetzt in die Richtung, dass es ein Dashboard gibt, sodass man ein Monitoring-Dashboard hat, dass man dann gegebenenfalls auf einem Monitor sich anschauen kann. Dass es da eine Update-Verwaltung gibt, sodass man mit wenig Aufwand alle Geräte aktuell halten kann. Und in fernerer Zukunft wäre da angedacht, zum Beispiel auch Konfigurationsmöglichkeiten zu schaffen, sodass man mit wenig Aufwand VPN-Verbindungen erzeugen kann.
Wenig Aufwand und VPN. Also das ist ja, du sprichst ja groß als gelassen aus, ja. Ja, das wäre ja mal was. Es gibt natürlich auch VPN-Protokolle, die einfacher sind. Allerdings so Side-to-Side-Tunnel und so, vor allem über verschiedene Firewall-Hersteller hinweg, kann mitunter herausfordernd werden. Nicht?
Ja, da haben wir gerade das WireGuard-Protokoll implementiert. Darüber wird das Ganze etwas einfacher, aber es ist auch weniger möglich, sage ich mal. Also es ist kein Pushen von Konfigurationen möglich, sodass man im Nachhinein Dinge von Konfigurationen pushen kann entsprechend. Es ist so, dass die Konfiguration auf beiden Seiten gleich entsprechend vorliegen muss, damit sie funktional ist. Aber es ist deutlich einfacher aufzubauen, auf jeden Fall.
Okay. Hochspannend. Hochspannend. Ja, und man sieht da, wie wichtig es ist, dass man wirklich die Systeme laufend aktualisiert. Da nur nochmal der Appell, also an alle Zuhörer, auch vor allem an die jetzt die internen Ressourcen nicht dafür haben, bitte sorgt dafür, dass das dann halt mit externen Partnern abgewickelt wird, dass wirklich eure Systeme am laufenden Stand sind. Da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und da muss man jetzt nicht sagen, das hängt von der Größe des Unternehmens ab, überhaupt nicht. Also wir haben in der Vergangenheit schon genug gesehen, dass auch konzernweit Dinge sehr im Augen liegen, was man da bei diversen Zero-Day-Attacken sieht, dass dann sehr öffentlichkeitswirksam irgendwelche Anzeigetafeln nicht mehr funktionieren und so weiter. Also das ist keine Frage der Größe, sondern eine Frage der Organisation und eine Frage des Augenmerks, das man darauf legt. Und da wirklich die Systeme aktuell zu halten, natürlich vor allem die Security-Systeme, wie es Firewalls sind, muss einfach höchste Priorität haben.
Mhm. Sehr gut. Ja, dann kann ich nur zustimmen.
Sehr schön. Ja, was treibt euch sonst so um? Gibt es sonst Entwicklungen, die jetzt von den klassischen Produkten abweichen oder habt ihr jetzt den Fokus mal drauf, die bestehenden zu pflegen, zu erweitern, zu optimieren?
Ja, genau. Im Wesentlichen liegt unser Fokus darauf, die aktuelle Produktpalette entsprechend weiter besser zu pflegen, weiterzubringen. Mhm. Im Moment bestehen keine Pläne, neue Produkte dazu zu bringen. Mhm. Also, da gibt es zum Beispiel bei vielen Produkten steht ein bisschen Housekeeping an, die bestehenden Prozesse zu verschlanken und zu optimieren und gewisse Dinge leichtgängiger zu machen. Mhm. Und schöner zu machen.
Ja, auch das ist ein Thema, nicht? Also die Oberfläche soll ja auch leicht bedienbar sein.
Ja, klar. Die Ergonomie ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Mhm. Ja. Bezüglich der aktuellen Ereignisse, du hattest vorhin angesprochen, der Konflikt in der Ukraine. Da ist natürlich einerseits das Thema Kaspersky gerade groß. Mhm. Zusätzlich gibt es da verschiedene Features, die wir da implementiert haben. Also das Geoblocking in der UTM haben wir vorgezogen, um dieser Problematik zu begegnen.
Sehen wir mal, Geoblocking, was kann man damit erreichen?
Mit dem Geoblocking kann man definierte Adressbereiche, die Ländern zugeordnet sind, in einer Firewall benutzen. Also entweder global ausklammern, sodass Kommunikation mit diesen nicht möglich ist, entweder eingehend oder ausgehend oder beides. Eine andere Möglichkeit ist, die gezielt einzusetzen, sodass man zum Beispiel, wenn man weiß, dass über VPN die Mitarbeiter lediglich aus dem Dachbereich auf die Firewall zugreifen, dass man dann nur aus Netzen aus dem Dachbereich den Zugriff auf die Firewalls ermöglicht. Mhm. Es ist allerdings so, dass diese Adressräume und die Zuordnungen dazu nicht, dass es keine hundertprozentige Wissenschaft ist. Das Internet kennt in Wirklichkeit keine Grenzen. Und diese Zuordnungen, die finden auf verschiedenen Ebenen statt und sind verschieden genau. Und entsprechend sind diese Listen nicht immer 100% auf dem aktuellen Stand. Das heißt, wenn man den Ansatz, den ich eben erwähnt habe, mit dem Zulassen von VPN-Verbindungen lediglich aus dem Dachraum verfolgt, dann sollte man das, wenn man das implementiert, erst einmal auch ausgiebig testen und nicht einfach so anschalten.
Okay. Und sich ja nicht allein darauf verlassen. Es ist eine kleine, dünne Zwiebelschicht mehr.
Genau.
Die natürlich auch umgangen, ausgehebelt werden kann. Weil man muss ja nicht zwingend einmal einen gezielten Angriff fort mit der Heim-IP-Adresse die ausführen. Allerdings ist halt eben ein Faktor, gerade so diese massengestreuten Angriffe abzuschotten, vor allem wenn man mit dem Bereich oder in der Georegion eh nichts zu tun hat. Ne?
Hm, genau.
Irgendwie man davon abweist, was man für Geschäftsmodell verfolgt und wo man auch geschäftlich aktiv ist. Mhm. Okay. Gut. Das heißt, du hast gesagt, ja, also es ist nicht groß etwas Neues geplant. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt, also was Produkte angeht, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch sympathisch, weil die Gefahr besteht ja, wenn man zu viele Einzelprodukte produziert, dass dann irgendwann so der Überblick komplett verloren geht. Aber dass ihr die bestehenden Lösungen natürlich laufend weiter verbessert, das ist auch unser Anspruch als Partner, dass natürlich unsere Lieferanten permanent daran arbeiten, ihre Produkte zu verbessern, vor allem wenn es im Security-Bereich ist. Und auch wirklich täglich aus den Erfahrungen zu lernen, die man bei sich selbst sieht oder auch bei den Mitbewerbern sieht, ne, das kommt ja auch vor, dass man erkennt, was ein Mitarbeiter, Entschuldigung, Mitbewerber nicht optimal gelöst hat und dann daraus lernt, um es bei sich selber besser zu machen. Ihr seid, gerade nochmal kurz wieder zurück zu Secureband selber, ihr seid alle in Deutschland zu Hause oder wie arbeitet ihr eigentlich? Also wie arbeitet euer Entwicklerteam? Wo sitzen die? Wo kommen eure Ideen her? Eure Strategien? Wie entwickelt ihr die?
Ja, wir sind ein komplett in Deutschland sitzendes Team. Unsere Hauptgeschäftsstelle ist in Lüneburg. Und wir haben noch an verschiedenen anderen Standorten unterschiedliche Teams. Also es gibt in Potsdam einen weiteren Entwicklungsstandort. In Velbert gibt es Supporter, die auch von dort arbeiten. Dann gibt es auch noch genau verschiedene Standorte über Deutschland hinweg. Außerdem haben wir ein ja relativ engmaschiges Vertriebsnetzwerk über die Dachregion und die Niederlande und Österreich und Schweiz. Genau.
Ja, gut. Also auch vertrieblich fokussiert ihr euch auf den deutschsprachigen Raum.
Genau. Das Wachstum der Firma ist relativ groß. Wir sind inzwischen bei 200 Mitarbeitern. Das wird, ja, wir sind meistens so bei um die 30% Wachstum.
Oh ja. Ja, das ist ja schon ordentlich. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, so einer Security-Firma wie ihr seid? Da muss man permanent am Puls sein, nicht? Man muss schauen, was passiert, was tut sich an. Das ist die kurzfristige Reaktion, nicht? Was gibt es gerade aktuell für Angriffsvektoren? Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ja, wie könnte die ganze Welt in 5 Jahren, in 10 Jahren ausschauen, was sehr langfristig ist. Wie begegnet ihr dem organisatorisch oder wie macht ihr das?
Man muss natürlich viel über den Tellerrand blicken, gucken, was in anderen Bereichen so los ist, ein offenes Ohr haben, genügend Informationen sammeln. Ja, das Geheimnis als solches ist da, glaube ich, ja, ein Gefühl dafür zu haben, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln können und dabei kreativ zu bleiben und sich auszumalen, wie man das Ganze gut gestalten kann.
Unterstelle ich richtig, dass ihr eigene Entwicklungsteams habt oder auch Expertenteams für die aktuellen Entwicklungen, die aktuellen Bedrohungen und auch welche haben die Zukunftsstrategien entwickelt?
Ja.
Oder vielleicht seid ihr ja noch in einer Größenordnung, wo man sagt, okay, jeder ist so gepolt drauf, dass er sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Themen sammelt und in die Firma bringt.
Also es gibt entsprechend Teams, die sich mit diesen Themen so weit auseinandersetzen und die das aufarbeiten und entsprechend verfügbar machen.
Okay, also es ist schon strukturiert auch die weitere Entwicklung, sowohl die tagesaktuelle Entwicklung als auch die langfristige Entwicklung zu beobachten und darauf zu reagieren. Sehr gut. Ihr sucht ja bestimmt Leute, unterstelle ich mal. Mitarbeiter, nachdem sie so wächst?
Das,
in welchen
da sind Bereich wir auf der Suche, auf jeden Fall. Was also, wir suchen natürlich Entwickler. Und Entwickler aber im Grunde, ja, verschiedenste Bereiche. Also auf unserer Webseite securepoint.de/jobs, da gibt es die aktuelle Auflistung. Das ist natürlich, wenn ich das jetzt erzähle, ist es eine Momentaufnahme, aber wir suchen im Bereich Support, im Bereich Entwicklung, aber im Grunde suchen wir in allen Bereichen.
Okay. Ah ja, also auf der Jobseite steht schon ganz groß und rot, bitte senden Sie uns nur PDF-Dokumente. Sind wir wieder beim Thema. Bewerbungen sind ja sehr beliebt dafür, als ein Einfallstor für eben diese Makros, weil da kriegst du ja alles Mögliche zugeschickt. Und da ist die Verlockung sehr groß, auch Word-Dokumente aufzumachen oder sonstige Dokumente oder ZIP. Weil man halt Bewerbungen dringend braucht. Aber ihr macht das gleich klar, bitte nur PDF senden. Kann man natürlich über auch, gerade als Tipp für alle, die so ein Bewerbungsportal haben, auch dort filtern, dass man nur PDFs zulässt zum Hochladen oder die erst dann sich zuschicken lässt, sobald man ja mal Kontakt mit dem Bewerber hatte. Und ich frage wegen Entwicklung inwiefern, also ihr arbeitet, ihr braucht PHP, sehe ich gerade, .NET wahrscheinlich, oder C-Sharp oder auf welchen, Node.js sehe ich gerade, App-Entwickler, also man kann, wenn man Entwickler in welcher Art und Weise auch ist, kann man bei euch mal vorstellig werden und mal schauen, wo man da wo man sich einbringen kann. Und nachdem es da einige Arbeitsorte gibt deutschlandweit, arbeitet sie auch mit virtuellen Teams, so wie es ausschaut.
Ja, durchaus. Sowas in der Richtung ist auch möglich. Es ist natürlich schon sinnvoll, auch persönlichen Austausch zu haben. Da gibt es aber in den unterschiedlichen Teams entsprechend auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also da wäre es sich sicherlich sinnvoll, erst einmal zu fragen, wie man mit den Fähigkeiten in das entsprechende Team passen würde. Also macht Sinn auf jeden Fall, egal wie da die Interessen sind, sich erst einmal zu bewerben und das Gespräch zu suchen.
Deswegen, das sind so knapp über 40 Positionen ausgeschrieben. Also ja, es rentiert sich, wenn man da auf der Suche ist und bei einem soliden deutschen Unternehmen tätig sein will, bei securepoint.de/jobs vorbeizuschauen. Da ist unglaublich, wie viele Positionen ihr auch geschrieben habt. Sehr gut, wunderbar. Ja, was würdest du jetzt abschließend noch in die Welt hinausrufen wollen?
Tja, da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken zu gemacht, zu dieser Frage.
Mir kommt auch überraschend, nicht? Wir machen das ja immer spontan und unvorbereitet. Deswegen ist ja wirklich also eine Herausforderung auch für die Interviewpartner, sich darauf einzulassen.
Das stimmt. Updates sind wichtig. In meinen Augen ist die defensiven Fähigkeiten sind besonders wichtig. Man sollte ein Augenmerk darauf haben, dass man dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis Angriffe über die IT auch einen selbst erreichen. Und man muss möglichst auf der Höhe sein und gucken, dass man nicht das einfachste Ziel ist.
Da fällt mir so ein Spruch ein, passend zum, man muss darauf aufpassen, dass das einfachste Ziel ist, zwei Camper im Wald, im Zelt in der Nacht und der Bär kommt. Ja, große Panik, beide stürmen raus, der eine kniet sich aber nieder und bindet sich die Schuhe zu. Der andere ist, komm, du weiter, wir müssen schneller sein wie der Bär. Sagt er, nein, ich muss nicht schneller sein wie der Bär, ich muss nur schneller sein als du. ein bisschen makaber, aber im Endeffekt ist ja so, man darf nicht das leichteste Opfer sein. kann man jetzt sagen, das ist unsozial, allerdings ist jeder sich selber am nächsten und vor allem ist einfach die Verpflichtung, seinen Betrieb so sicher zu halten, dass man eben kein leichtes Opfer ist und gleich auf die nächste Angriffswelle, von der nächsten Angriffswelle weggespült wird. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Michel. Danke für eben das Eingehen dieses Wagnisses und die Zeit, die du investiert hast und auch deine offenen Antworten. Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre mit euch. Wir sind in einem intensiven Austausch, haben auch eine sehr, sehr offene Kommunikationskultur generell mit euren Kollegen, wo man auch sehr offen an Themen ansprechen kann und Potenziale, auch Verbesserungspotenziale erheben kann. Auch danke für das offene Ohr dafür. Ist auch nicht gegeben, dass man einen Hersteller hat, der auch zuhören kann. Ganz viele, leider Gottes, glauben ja, was das an Rückmeldung kommt, muss man nicht zwingend hören. Allerdings, ihr nehmt das wirklich als wertvollen Input auf. Danke dafür. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderbaren, sicheren Tag und bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es war mir eine Ehre.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.